und euch alle. Das wunderbare Vorrecht zu glauben, ist das ein Vorrecht oder ist das für dich eine Herausforderung oder beides? Oder setzt dich das unter Druck? Kann ja sein. Man kann jede Botschaft so bringen, dass Druck entsteht. Ich könnte jetzt über den Mangel an Gebet sprechen. Oder gibt es hier jemanden, der genug betet? Oder liebt ihr alle genug? Habt ihr genug Liebe? Oder habt ihr Mangel? Also man kann jede Botschaft so bringen, dass sie manipulativ wirkt. Ich möchte euch heute gerne, wirklich sehr gerne, und das ist, war mein Gebet und ist noch mein Gebet tief im Innern, dieses so rüberbringen, ich sag mal so präsentieren, als ein wirkliches Vorrecht. Es ist nämlich ein Vorrecht. In der Bibel ist Glaube durchweg positiv und ist ein Vorrecht und ist ein du darfst, du kannst, wenn du gläubig bist, glaubend bist, gläubig, du glaubst. Einer, der glaubt, gläubig ist einer, der glaubt, sonst wärst du nicht gläubig, aber du glaubst. Und Glaube ist nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches und da kommen wir noch drauf. Ich möchte euch einige Bibelverse weitergeben. Und hier ist einer, Römer 4, ein Teil von Römer 4, Vers 16. Da heißt es, deshalb ist der Glaube entscheidend, damit die Zusage Gottes ein Geschenk aus Gnade bleibt. Ist eigentlich hier in, ich habe extra die Übersetzung Neues Leben für diesen Vers genommen, ist eigentlich so ein bisschen doppelt. Ein griechisches Wort wird hier mit zwei deutschen Worten übersetzt. Ein Geschenk aus Gnade. Gnade heißt nämlich Geschenk. Charis heißt Geschenk. Die Zusage Gottes ist ein Geschenk. Deshalb ist der Glaube entscheidend. Und wenn wir in den Briefen des Apostel Paulus lesen, dann benutzt der Apostel Paulus das Wort Glauben immer als ein Vorrecht. Du musst nichts tun. Du musst dich nicht anstrengen. Du musst nicht dieses und jenes tun. Mit ganzer Kraft glauben oder irgendwelche Werke tun. Du darfst glauben. Mehr musst du nicht tun. So ist das gemeint. So ist das gemeint. Wir lesen im Hebräerbrief nur einige Verse zur Einleitung, bevor ich dann euch versuche mitzunehmen und hineinführe in das, was die Bibel Glauben nennt und damit das auch in unserem Herzen geschieht bzw. stärker wird. Denn Glauben ist dem Wachstum unterworfen. Glaube kann wachsen und auch das Gegenteil. Das werde ich euch noch belegen. Im Hebräerbrief, da wird der Glaube bezeichnet als ein in die Ruhe eingehen. Ist das nicht ein starkes Wort? Bezieht sich auf die Wüstenwanderung des Volkes Israel und irgendwann sollten die in die Ruhe eingehen, ins verheißene Land. Da sollten sie sich nicht in eine Hängematte legen und dann nur noch schlafen und nichts tun. Da sollten sie säen und ernten. Da waren sogar noch Feinde, die besiegt werden mussten. Und trotzdem nennt der Schreiber des Hebräerbriefes dies in die Ruhe eingehen. Die Frage, bist du schon in die Ruhe eingegangen oder belasten dich viele Dinge? Wir haben heute einiges gehört, auch in den geistlichen Eindrücken, die unsere Geschwister weitergegeben haben. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Durch Glauben gehst du in die Ruhe ein. Und wir sehen, heißt es in Hebräer 3,19, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Wir wissen ja, da sind einige nicht hineingegangen. Die konnten nicht, die wollten, aber es ging nicht, weil sie nicht geglaubt haben. Sie haben Gott nicht vertraut. Was ist eigentlich Glaube oder Glauben? Der Hebräerbrief gibt auch die Antwort und er sagt, es ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, hört mal, die man nicht sieht. Das ist biblischer Glaube. Oder eine feste Überzeugung, ein starkes Wissen von Dingen, die man nicht sieht. Und hier fängt das Problem an, stimmt's? Hier fängt es an, weil wir sind so unter der Dominanz der sichtbaren Welt. Ich sage es mal so allgemein. Hier fängt das Problem an, trotzdem es eigentlich kein Problem ist. Dinge, die man nicht sieht, oder man kann auch sagen, die man nicht fühlt, die man nicht spürt, die man mit seinen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Man kann nicht alles, was real ist, mit den Sinnen wahrnehmen. Wir hatten gestern hier, fand ich, ein starkes Prophetieseminar. Es war unser prophetisches Team da und Werner und ich und Sabine, wir haben ein paar Bibelworte und Lehren weitergegeben und Werner hat uns dann auch in die Praxis geführt und da hat Werner gesagt, so jetzt bildet eine Gruppe und da steht jemand vor dir und dem sollst du einen prophetischen Satz zusprechen. Du kennst die gar nicht. Also ich eine Frau, ich hatte Gott sei Dank in meiner Gruppe eine Frau, die kannte ich. Nee, zwei, die kannte ich nicht. Also die eine kannte ich vom Sehen und die andere kannte ich fast überhaupt nicht oder gar nicht. Kann sein, dass ich sie schon mal irgendwo gesehen habe. Und dann habe ich ihr was gesagt und da sagte sie, ja, das muss ich dir sagen. Dann und dann genau das Wort hat Gott mir schon gegeben und das ist jetzt die Bestätigung. Ich konnte das nicht sehen, ich kannte die nicht. Ich fühlte nichts, aber ich habe in die geistliche Welt hineingesprochen. So kommt man in Verbindung mit der geistlichen Welt, das ist auch Prophetie. Gott redet. Glaube hat mit Dingen zu tun, die wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können, die aber im Grunde realer sind als die sichtbaren Dinge. Realer sind. Der biblische Glaube ist ein Nicht-Zweifeln, heißt es in einer anderen Übersetzung von Hebräer 11, Vers 1. Ein Nicht-Zweifeln an Dingen, die Gottes Wort sagt. Ein Nicht-Zweifeln. Glauben hat also mit Vertrauen zu tun. Wir vertrauen uns Gottes Wort an und zweifeln nicht an dem, was Gott in seinem Wort sagt. Amen. Aber hier ist ein Problem. Es gibt da einen Gegenspieler. Und in dem Augenblick, wo du irgendetwas, egal was es jetzt ist, aus Gottes Wort für dich angenommen hast, wo du sagst, Gott hat gesprochen, heute hat Gott gesprochen, durch die Predigt, durch die geistlichen Eindrücke, Gott hat jetzt zu mir gesprochen. Nachher werden wir beten und wir werden für Heilung beten, wir werden beten für alles, was ihr möchtet. Für alles. Gott ist heute hier und Gott hat die Antwort auf das, was dich im Moment bewegt, wo du Antwort suchst. Und dann sagst du, Halleluja, Gott hat gesprochen, Gott hat geantwortet, Gott hat geredet, Gott hat geheilt. Und im selben Augenblick gibt es da jemand, der hat Pfeile, ich rede jetzt bildlich, so in seinem Köcher, und er nimmt einen Pfeil und schießt ihn auf dich. Und in Epheser 6 wird das bezeichnet als die feurigen Pfeile des Bösen. Habt ihr das schon mal gelesen? Und dieser Pfeil ist Zweifel. Du betest vielleicht, weil du finanzielle Hilfe vom Herrn brauchst. Also, Halleluja, jetzt hat er für mich gebetet. Und jetzt kommt das. Und dann kommt dieser Zweifel. Ah, der und der, den kenne ich. Der hat auch gebetet. Und Gott, und er ist pleite gegangen. Jetzt mal Extremfall. Zweifel, was bedeutet Zweifel? Welches Wort ist in dem Wort Zweifel enthalten? Zwei. Also so. Und so, ja, ich glaube, ach ja, super, aber eventuell, und du gehst wieder auf die andere Seite. Oder im Englischen, doubt, Zweifel heißt doubt, D-O-U-B-T, welches englische Wort ist da enthalten? Double, doppelt, beides, sowohl so als auch so. Aber Glauben ist ein Nichtzweifeln an Dingen, eben wenn man nicht zweifelt. Du lebst in dem Wissen, dass du etwas besitzt, das deine fünf Sinne noch nicht erkennen oder unterscheiden können. Jesus sagt, Jesus war einer der größten Glaubensprediger. Aber was hat Jesus über Glauben gesprochen und hat damit die religiösen Leiter sehr, sehr, ich hätte bald gesagt, geärgert. Weil die waren auf Gesetze, darauf aus, dass man etwas tut. Und Jesus sagt, nein, du musst glauben. Jesus hat eine völlig andere Betonung gegeben. Jesus war der größte Glaubensprediger aller Zeiten. Und er sagt, stell mal vor, was hier steht, wenn das Jesus nicht gesagt hätte und ich das jetzt sagen würde, dann würdet ihr alle sagen, Michael, du überziehst. Mit Sicherheit. Er sagt, alles, Markus 11, Vers 24, alles, hört mal, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Beachtet die Zeitform. Alles. glaubt. Und wenn Jesus sagt, glaubt, ich meine, das wäre ja nicht fair von ihm, wenn wir das nicht könnten. Wenn Jesus uns nicht etwas sagt, was nicht auch geht. Es geht, damit sagt Jesus, ihr könnt das. Durch meine Kraft, durch meinen Geist, der in euch wohnt. Und das kommt noch. Zu dem Zeitpunkt war der Geist ja noch nicht da, aber er hat zu uns gesprochen. Er hat für seine Gemeinde gesprochen, für die, die im neuen Bund leben. Derjenige, der glaubt, sagt Jesus, der hat es. Gehen wir weiter. Wie entsteht denn Glaube? Und bevor wir darüber sprechen, wie Glaube entsteht, müssen wir uns die Frage stellen, wo Glaube entsteht? Und das Wo führt uns zum Wie. Wo entsteht der Glaube? Denn mit dem Herzen, Römer 10, Vers 10, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wo entsteht der Glaube? Mit dem Herzen. Was ist das Herz? Das ist nicht das Organ, welches wir hier haben. Nennen wir auch Herz, aber wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie unser Innerstes, unser tiefstes Innerstes, da wo Geist und Seele zusammenkommen, ganz tief in uns entsteht der Glaube. Mit dem Herzen wird geglaubt. Damit sagt nicht Jesus, Paulus, auch wo der Glaube nicht entsteht, er entsteht nicht in unserem Verstand. Stimmt's? Sonst wären die Intelligenteren, die einen höheren IQ haben, vielleicht besser dran. Aber ist egal, jeder kann glauben, jeder. Das hat mit deinem IQ nichts zu tun. Er entsteht auch nicht in unseren Gefühlen. Wenn du dich gut fühlst, kannst du glauben. Vor einiger Zeit im Juni waren meine Frau und ich auf Kreta 2 Wochen. Da haben wir uns super gut gefühlt. Das heißt, einmal habe ich mich auch nicht so gut gefühlt. Da musste ich zum Arzt. Aber sonst habe ich mich gut gefühlt. Aber das hat mit dem Glauben nichts zu tun. Es ist schön, wenn du dich gut fühlst. Aber wir werden sehen, dass Glauben, dass man auch glauben kann in schwierigen Situationen. Und Glaube kommt aus der Verkündigung, sagt Paulus. Wir haben das heute gehört von Frank. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Eigentlich heißt es im griechischen Grundtext, der Glaube kommt durch das Hören, indem man hört. Das Richtige hört natürlich. Das Beste ist, wenn du das Wort Gottes hörst. Wenn du es liest. Früher hatten sie keine Bibel. Da gab es große Schriftrollen. Und die hatte man nicht. Das musste per Hand abgeschrieben werden. Die konnten nicht eine Bibel in die Hand nehmen und damit zum Gottesdienst gehen. Ihr habt ja alle eine mit. Klar. Ja, du hast auch eine da liegen. Ich sehe das. Okay. Da hätte man so riesige Schriftrollen mit rumnehmen können. Das ging gar nicht. Man hatte sowas nicht. Und da wurde im Gottesdienst viel die Bibel gelesen. Die Briefe wurden vorgelesen. Das Alte Testament, so sagt Paulus sogar zu Timotheus, im 1. Timotheus, halte an mit dem Vorlesen. Lies weiter, mach das weiter. Und da saßen dann die Geschwister so ähnlich wie ihr hier jetzt. Und da wurde manchmal nur das Wort gelesen. Aus dem Propheten Jesaja wurde einfach gelesen, wurde gelesen. Kurze Auslegung gegeben, wurde auch gepredigt und nicht zu knapp. Einmal so lange, dass einer tot aus dem Fenster fiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, naja, das kann man jetzt so und so auslegen, aber es ist Fakt. Aber Paulus hat ihn auferweckt. Und dann, wenn wir das Wort Gottes lesen, da bin ich fest von überzeugt, dann kommt der Heilige Geist, dann kommt der Heilige Geist, denn Wort und Geist wirken zusammen und fängt an und er benutzt das Wort und er erweckt Glauben in deinem Herzen. Und ich bete immer, fast immer, ganz kurz, Herr, hilf mir das Wort zu verstehen, komm Heiliger Geist, wenn ich zu Hause das Wort Gottes lese und hilf mir es zu verstehen. Und dass daraus Glauben entsteht, dass das lebendig wird. Und es wird. Die Wichtigkeit des Glaubens. Im Propheten Habakuk, Kapitel 2, Vers 4, da lesen wir, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Dieses Wort hat Paulus bewegt. Das wurde für den Apostel Paulus eine Offenbarung. Er hat es mehrere Mal in seinen Briefen zitiert. 1500 Jahre später ist das Martin Luther zu einer Offenbarung geworden. Und er merkt auf einmal, aha, ich muss nur glauben. Das ist absolut positiv. Ich muss glauben, ich darf glauben. Und der Prophet Habakuk, der das geschrieben hat oder durch den Gott gesprochen hat, der brauchte einen festen Glauben an den lebendigen Gott, weil er in schlimmen äußeren Umständen lebte. Genauso wichtig für ihn zu seiner Zeit ist der Glaube auch heute für uns. Und die Umstände scheinen dem Wort Gottes immer entgegenzustehen. Habt ihr das auch schon gemerkt? Die stehen dem immer entgegen. Und das ist kein Wunder. Gott hat nie gesagt, glaubt oder macht erst dies oder jenes, wenn die Umstände gut sind. Mir ist aufgefallen, dass der Satan in der Bibel als der Fürst dieser Welt bezeichnet wird. Der Fürst, das griechische Wort Archai, das ist der, der an der Spitze steht, der Oberste dieser Welt. Und er bewegt die Umstände und er stellt sie gegen dich. Aber du darfst glauben, die Zeiten sind schlimm, auch heute, auch in deinem Leben. Umso wichtiger ist für uns heute ein Leben im Glauben, umso wichtiger ist es, gerade weil es schlimm ist, stimmt's? Damit wir wirklich auch echte Gläubige sind, Glaubende, und damit wir den Menschen den Weg zu Jesus weisen können, damit wir das auch erleben. In Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ach, jetzt ist wieder dieses Muss. Michael, du hast doch gesagt, du willst so nicht predigen. Und jetzt steht das da. Aber ich möchte das mal so auslegen und ich glaube, dass das so gemeint ist. Wenn man den ganzen Kontext sieht, ist das absolut ermutigend. Der muss, da steht das zwar nicht, nur glauben, nicht mehr. Der muss glauben. Du musst sonst nichts tun. Du musst nicht wie früher. Ich meine, auch früher musste man das nicht, nur da hat man es getan. Es ist wirklich, einige haben das getan zur Zeit von Martin Luther, etwas vorher. Die haben sich dann Erbsen auf ihre Knie getan, in die Hose und sind die Stufen des Peterdoms hochgerutscht auf Knien, damit es schön wehtut, damit man sich kasteit und solche Dinge. Gut, das waren natürlich extreme Auswüchse, das ist mir auch klar, nicht jeder gemacht. Aber so ein Denken gibt es. Gut, heute würde das keiner mehr machen. Aber auch wir denken manchmal, heute, oh, wir müssen irgendetwas tun. Irgendwie was Unangenehmes, was uns wehtut. Nein, du musst nur glauben. Ist das nicht ganz einfach? Ich merke, ihr seid noch nicht ganz überzeugt. Aber es heißt auch, auf anderem Weg, außer auf dem Weg des Glaubens, können wir nicht zu Gott kommen. Im Glauben setzen wir unsere ganze Hoffnung für Gegenwart und Zukunft auf Gott. Die meisten Menschen oder der Grund, warum die meisten Menschen, Gläubigen, nicht die Manifestation ihrer Gebete erleben, ist, weil sie das, worauf sie warten, zuerst sehen, berühren, schmecken, hören, riechen, fühlen wollen, bevor sie aussprechen, dass sie es bereits besitzen. Okay, ich lese euch mal etwas. Der Satz war gut, ja. Okay, habt ihr den noch im Kopf? Werner hat gestern einen Satz dreimal gesagt, damit wir den auch verstehen. Okay, ja, das kann Werner nachher machen. König David, ich möchte euch König David, einen kurzen Exkurs in das Leben von König David. Ihr kennt die Geschichte, König David wurde zum, ja, da war er noch kein König, der junge David, der Hirte David, der Hirtenjunge, wurde von Samuel zum König gesalbt, ganz intern, nur im Kreis seiner Familie. Und er war ein König und er hatte die Salbung eines Königs, aber es war noch nicht sichtbar. Keiner sah in ihm den König, selbst seine Brüder glaubten das nicht. Die waren zwar dabei, aber die haben ihn ordentlich, oder zumindest einer, später noch ordentlich Vorwürfe gemacht. Und sein Vater glaubte es auch nicht. Er musste weiter die Schafe hüten. So richtig haben die es nicht angenommen. Und dann kam eine große Herausforderung für das Volk Israel. Die Philister kämpften gegen Israel und wollten Israel vernichten. Und Goliath, ein Krieger, stand auf gegen Israel und ja, wollte ihm den Todesstoß versetzen. Und David wurde von seinem Vater zur Front geschickt, um ein bisschen Käse für seine Brüder mitzubringen. Das war seine Aufgabe als König, Käse an die Front bringen. Für seine Brüder, musst du dir mal vorstellen. Also der Papa, der hat das auch nicht geschnallt. Der hatte das geistliche Verständnis nicht. Und dann kam er dahin und dann sah er Goliath. Und dann ging er zu Saul. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Er sagt, ich kämpfe gegen ihn. Und schließlich willigte Saul ein. Erst glaubte niemand an David. Die Leute beurteilen ihn nach seiner äußeren Erscheinung. Aber Glauben hat zu tun mit Dingen, die man nicht sieht. Und das ist auch hier bei David. Saul legte David seine Rüstung an also als er dann schließlich zustimmte, und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul: Ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Das hat damit zu tun, das hat mit Glauben zu tun. Da war ein Riese, ein unüberwindliches Hindernis. Hast du vielleicht auch in deinem Leben Riesen? Ihr könnt jetzt fragen, wer hat Riesen in seinem Leben, bildlich gesprochen? Ich glaube, viele würden sich melden. Unüberwindliche Hindernisse. Du selbst und die Menschen um dich herum, die sagen vielleicht unmöglich, wie sie es bei David sagen, unmöglich, der kann nicht gegen Goliath kämpfen. Ja, sie haben ihn trotzdem gelassen. Unmöglich. Und dann sagte Saul, ja, wenn du kämpfst, dann wenigstens mit meiner Rüstung. Also dann hast du eigentlich auch keine Chance, aber zieh sie sicherheitshalber an. Vielleicht kommst du dann irgendwie lebend daraus. Aber David konnte in der Rüstung von Saul nicht gehen. Er konnte sich in dieser Rüstung nicht bewegen. Das ging nicht. Und genau das ist der Punkt. Wir können uns im Geist nicht bewegen. Wenn wir menschlich sehen, wenn wir menschlich handeln, wenn wir menschlich denken, wenn wir auf das Sichtbare sehen. Es war unmöglich, dass er Goliath besiegte, menschlich gesprochen. Aber jetzt steht hier was ganz Starkes. David legte die Rüstung wieder ab. Er sagte, nein, die brauche ich nicht. Und er vertraute nicht mehr auf die Rüstung, sondern auf Gott. Und so trat der Goliath auch entgegen. Die Rüstung steht hier für alle äußeren Dinge, die uns eine vermeintliche Sicherheit versprechen. Gott führt uns manchmal so, dass wir keine Sicherheit haben. Und David wusste, es ist allein der Glaube an Gott, der mir den Sieg geben würde. Davids Stärke bestand nicht in einer Rüstung, sondern darauf, Gott zu vertrauen. Amen. So ist es auch bei uns. Und dann geht es weiter. Dann, ich lese das jetzt nicht alles vor, aber wir können es ja lesen. Er ging dann, nahm 5 Steine, ging dann Goliath entgegen. Goliath lachte ihn aus, sagte, hey, wie siehst du denn aus, was bist du denn für einer? Kann ich mir so richtig vorstellen. Und David sagt, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, der Armeen Gottes, in dessen Name komme ich dir, der kleine David, der riesige Goliath. Der ist ja sprichwörtlich geworden. Goliath fing an, David zu beschimpfen und als lächerlich hinzustellen. Und wisst ihr, das wird der Teufel immer tun, wenn du bewusst anfängst, im Glauben zu leben und zu agieren. Dann wird er dich als lächerlich hinstellen, versuchen, dich als lächerlich hinzustellen. Du, was willst du denn? Du betest nur, du glaubst. Was ist das denn? Manchmal gebraucht er Menschen, manchmal sogar Christen dafür. Ich habe das erlebt, dass ich im Glauben Schritte gegangen bin und Christen haben gesagt, ey, was machst du denn da? Du musst ja, einer hat mal wirklich schon länger her, als ich die Entscheidung getroffen habe, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Ich hatte damals einen super Job und gut Geld verdient und ich wusste, wenn ich Pastor werde, verdiene ich weniger. Und dann kam jemand zu mir, ein Christ, zu mir in die Firma, der war Christ, der hatte das gehört und sagte wortwörtlich, Michael, du bist verrückt, wenn du das tust. Das kannst du doch nicht machen, denk an deine Familie. Das macht der Teufel immer so. Und der Teufel stellt dich immer als so klein hin und das Problem als so groß. Aber jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Hammer. David, der Goliath dachte, David ist irgendwie so ein Jugendlicher. Was will der denn hier? Aber der wusste Folgendes nicht. David war nicht nur ein Jugendlicher. Ein junger Mann, ein kleiner, junger, gut aussehender, steht ja in der Bibel, er sah toll aus, er sah, war rötlich, sah schön aus. Aber er war nicht nur so ein, vielleicht so verzärtelt, so ein bisschen, aber er war nicht nur ein Jugendlicher, sondern er war ein gesalbter König. Da kam ihm der König Israels entgegen. Das wusste Goliath nicht. Und er hatte die Salbung eines Königs. Die Salbung eines Königs. Und da habe ich gedacht, ey, wisst ihr was? Die haben wir auch. Habt ihr schon mal gelesen? Gott hat uns gemacht zu Königen und Priestern. Steht 2-mal im Buch der Offenbarung und 1-mal im 1. Petrusbrief. Zu Königen und Priestern gemacht. Wir haben die Salbung von Königen. Wir haben die Salbung des höchsten Königs, des Königs aller Könige. Und wir nennen uns ja auch nach seinem Namen. Wir nennen uns Christen, stimmt's? Christen heißt nämlich Gesalbte. Wir nennen uns nach dem Christus, das war der Gesalbte, der Messias. Messias heißt auch Gesalbter, ist nur Hebräisch. Das heißt, wir sind Könige und Priester und wir sind Sieger. Das, was auf David zutrifft, trifft auch auf uns zu. Wir sind Sieger. Glaubst du das? Du bist Sieger. Lass dich nicht mehr in diese Position eines Losers, auch gedanklich, nicht mehr hineinbringen, indem du das denkst oder indem du das annimmst oder glaubst. Du hast die Vollmacht, du bist ein gesalbter König, du wirst den Riesen besiegen. Amen. Und das hat David auch getan. David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit der Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand, da nahm er das Schwert von Goliath. Es sind noch viele Symboliken drin, aber die will ich jetzt nicht alle bringen. Der rettende Glaube, der rettende Glaube, die Aneignung der Erlösung geschieht nur durch den Glauben. Amen. Die geschieht durch den Glauben, nicht durch gute Werke, sagt die Bibel immer, nicht durch gute Werke. Gute Werke sind gut, sind ja gute Werke. Gute Werke sind gute Werke, aber mit denen können wir uns die Erlösung nicht erkaufen und nicht erarbeiten. Die guten Werke, die geschehen, wenn wir glauben, dann muss der Glaube sich ja auch zeigen, stimmt's? Er muss sichtbar werden. Gott bietet uns die Erlösung durch sein Wort an und wir ergreifen das Angebotene im Glauben und empfangen so die Erlösung. Der Glaube ist ein Annehmen von dem, was im Wort Gottes geschrieben steht. Und ich finde dieses Wort so gut, Johannes 1, Vers 12. Da steht nämlich, was Glaube ist. Die, die ihn annahmen oder so viele, die ihn aufnahmen, hört mal das Wort aufnehmen, denen gab er das Recht oder wörtlich Exousia, Autorität, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Glauben heißt nämlich nehmen, Jesus aufnehmen, in sein Leben hineinnehmen. Das habe ich mal gemacht, da war ich 18 Jahre alt. Und da hat mir der Pastor erzählt, jetzt lebt Jesus in dir. Und ich habe eigentlich nichts gespürt. Ich habe schon was gespürt, aber nicht so extrem. Ich hatte so eine tiefe Ruhe und Frieden gespürt. Und so das Wissen, so jetzt kann mir nichts mehr passieren. Es ist alles okay, mehr nicht. Ein Freund von mir, der war himmelhoch jauchzend, das hatte ich nicht so. Aber ich wusste, ich hatte Jesus angenommen. Und jetzt wird alles anders. Ich hatte damals ein großes Problem und dann sprach ich mit einem Freund und Bruder, der 2-3 Jahre älter war als ich und der ein paar Wochen vorher erst zum Glauben gekommen war, ein ehemaliger Junkie, der war ganz tief in Drogen. Und dann hatte ich ein Problem, das hatte ich ihm mitgeteilt. Und dann sagte mein Freund, was machst du dich verrückt? Das ist jetzt nicht mehr dein Problem. Wieso? Klar ist das mein Problem. Nö, du hast doch Jesus in dir, du gehörst jetzt Jesus und der kümmert sich drum. Ach, so funktioniert das, habe ich gedacht. Das ist aber einfach. Und das hat mir noch größeren Frieden gegeben. Und ich habe das dann auch wirklich so geglaubt und darauf vertraut und das praktiziert. Und die Amerikaner würden sagen, it works. Es funktioniert. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. 7 Punkte habe ich, aber es geht jetzt schnell. Durch Glauben erlangen wir die Verheißungen Gottes. Alle Zusagen Gottes werden durch Glauben erlangt. Nur durch Glauben. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich war 5-mal in Rumänien zu einem Dienst. Werner, wir waren 2-3-mal zusammen. Ne? Einmal war ich mit den Jugendlichen, mit Lukas, weiß ich noch, zusammen. Und als ich damals mit Lukas zusammen dort war, mit einigen anderen noch, da waren wir in einem orthodoxen Kloster, waren wir auch mal. In demselben waren wir ein Jahr vorher mit den Jugendlichen. Ja, ich kann das jetzt nicht alles erzählen. Neben dem Kloster da war eine Kirche. Und diese Kirche, oder ist wahrscheinlich immer noch da, diese Kirche war zu Ehren irgendeiner Heiligen gebaut. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ist ja auch nicht so wichtig. Und dann ging ich in die Kirche rein, das war so orthodox, da war viel Bilderkult und Ikonen und all sowas drin. Und da konnte man sich dann vor der Heiligen, da war eine Figur von der Heiligen und unten waren die Füße, und dann konnte man sich vor ihr hinknien und da gab es so Zettel, die konnte man ausfüllen, da konnte man sein Problem draufschreiben und dann der Heiligen irgendwie unter die Füße klemmen. Genau weiß ich nicht mehr. So, und dann kniete da eine War noch nicht so alte Frau, Mitte 30, schätze ich sie mal. Kniete da, betete, bekreuzigte sich ein paar Mal. Und dann ging sie raus und neben dieser Figur, also dieser Heiligen, sage ich jetzt mal, saß ein orthodoxer Priester. Der war auch noch nicht so alt, vielleicht 40, mit langen Haaren und Bart. Der sah irgendwie kernig aus, der Typ. Der saß da ziemlich dick, ziemlich beleibt. Der saß da wirklich so, da, so auf einem Art Thron. Und dann ging die Frau, die hatte dann ihre Anliegen da aufgeschrieben, der Heiligen unter die Füße geklemmt, und ging dann raus und gab dem Priester einen Geldschein. Ich weiß nicht, wie viel, keine Ahnung. So genau wollte ich auch nicht gucken, war mir auch unangenehm, aber ich wollte mir die Szene einfach mal anschauen. Und er nahm den Geldschein und steckte ihn sich in die Tasche. Und dann fragte ich meinen Freund, den Daniel, was macht er? Ja, sagt er, durch den Geldschein, jetzt verspricht der Priester dadurch, dass die Gebete erhört werden. Ich weiß nicht, wie viel es war, keine Ahnung, was er ihr da gegeben hat, weiß ich nicht. Und da habe ich gedacht, ey, wie schön ist doch das, was wir glauben, was die Bibel sagt, ne? Nichts gegen die Frau da, die kannte es nicht besser. Ich hoffe und wünsche, dass trotzdem Gott sich erbarmt hat. Manchmal macht Gott das ja auch. Aber sie hat eigentlich keine Grundlage, keine biblische Grundlage, auf der sie das getan hat, weil die Bibel sagt, durch Glauben. Das ist so herrlich. Er bitte aber im Glauben, hier ist es nochmal, ohne irgend zu zweifeln, sagt Jakobus. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Eine Woge, es gibt Winde in dieser Welt, mal hierhin und mal dorthin. Das griechische Wort für Wind heißt Pneuma, das heißt auch Geist. Es gibt Geister, die in dieser Welt sind. Es gibt den Heiligen Geist, aber das ist nicht der einzige Geist. Es gibt dämonische Geister, die wehen dann wieder in die andere Richtung. Und wenn man zweifelt, dann lässt man sich einmal vom Heiligen Geist, ja, leiten und führen und bewegen. Aber dann kommt der andere Geist und der bewegt dann wieder. Und das soll nicht so sein. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Da war ein Mann, ein Vater, und sein Sohn war dämonisiert, der hatte einen Dämon, der wurde gequält von dem Dämon und er brachte den Dämon zu den Jüngern Jesu und die sollen ihn austreiben und die konnten nicht. Und dann kam er zu Jesus und erzählte ihm dann, sagte, und wenn du etwas kannst, dann. Und Jesus sagt, wenn du das kannst, also er zitiert den Vater, dem Glaubenden ist alles möglich. Also Jesus spielt den Ball zurück an den Vater und sagt, wenn du glauben kannst, das ist der Punkt. Nicht, wenn wir sagen, ach Jesus, mach. Nein, wenn du glauben kannst. Jesus hat im Grunde schon alles getan. Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Im Himmel geschieht Gottes Willen, stimmt's? Im Himmel müssen wir nicht mehr glauben. Die Bibel sagt, es wird eine Zeit kommen, da kommt ihr vom Glauben zum Schauen. Weil wir da schauen werden, brauchen wir nicht mehr glauben. Also im Himmel ist alles klar. Deswegen beten wir, wie es im Himmel, so auf Erden. Es soll aber auch so auf Erden geschehen. Aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Die Erde hat er dir gegeben und mir. Und wir haben Autorität hier auf der Erde, stimmt's? Gott hat uns Autorität gegeben oder den Menschen schon damals bei der Schöpfung. Sie haben die Autorität verspielt. Aber durch die Erlösung hat Jesus uns die Autorität wieder zurückgegeben. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Macht sie untertan. Also damals hat Gott schon nicht gesagt, die ist euch schon untertan. Nein, war sie nicht. Der Satan, dem gab es nämlich schon. Der kroch da schon rum. Aber er sagt, macht sie euch untertan. Ich gebe euch die Autorität über alle Tiere. Der Satan erschien ja als Tier, als Schlange. Und vorher hat Gott ihnen gesagt, ich habe euch Autorität gegeben über die Schlange unter anderem. Macht sie euch untertan. Wir müssen uns die Erde untertan machen. Wir müssen und dürfen durch Glauben die Umstände verändern, stimmt's? Wir sind denen nicht einfach so ausgeliefert. Wir haben Autorität. Wir sind gesalbte Könige. Bridget, wie kann unser Glaube wachsen? Ganz kurz nur. Glaube ist, habe ich eingangs schon gesagt, nicht statisch, sondern dynamisch. Glaube kann wachsen, kann aber auch wieder abnehmen. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt, sodass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Also Paulus sagt, die haben Glauben in Bedrängnissen und Verfolgungen. Also denen ging es nicht alle so super gut äußerlich. Stimmt's? Also glauben kann man auch, wenn es einem äußerlich schlecht geht, wenn die Umstände negativ sind. Aber er sagt, euer Glaube wächst, der ist dynamisch, der breitet sich aus. Und Paulus sagt, überall in allen Gemeinden, in der Gegend, wo ich bin, da rühme ich mich euretwegen. Ich bin stolz auf euch, das sage ich überall. Schaut euch die Thessalonicher an, wie die glauben. Glaube ist dynamisch, Wachstum kann geschehen. Ich kenne auch Menschen, die standen mal so stark im Glauben. Die sind nicht total abgefallen, die glauben immer noch an Jesus. Aber irgendwie sind sie nicht mehr so drauf. Das ist so, als wenn Gott sagt, ich kann mit dir nichts mehr anfangen. Du bist mein geliebtes Kind. Das ist wunderbar, der kommt auch in den Himmel. Aber der Glaube, der flackert nur noch so ein bisschen. Fach es wieder an. Reichliches Glaubenswachstum, auch in schwierigen Zeiten. Wie wächst der Glaube? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, Jesus ist ja, wir sollen jetzt nicht unseren Kruzifix an die Wand hängen, das ist damit nicht gemeint, und hinschauen, sondern es bedeutet Gottes Wort lesen, wie Frank es gesagt hat. Gottes Wort lesen, Gottes Wort hören und in unser Herz aufnehmen und gehorsam sein, das tun, was Gottes Wort sagt. Stellt euch mal vor, da gibt es die Geschichte, kennt ihr, wie Petrus aus dem Wasser ging, kennt ihr? Jesus sagt, komm, Jesus sagt, sag mir, dass ich kommen darf, und Jesus sagt, komm. Es hätte Petrus sagen können, oh Halleluja, ich kann auf dem Wasser gehen, ich proklamiere das jetzt. Komm, lass uns alle mal ein Lobpreislied anstimmen, dass wir auf dem Wasser gehen können. Dann hätten die alle gesungen und hätten, hey, heute haben wir eine tolle Lobpreiszeit und Gebetszeit da auf dem See gehabt. Und keiner wäre auf dem Wasser gegangen. Kannst dir sparen. Nein, es gibt auch Zeiten, da muss man gehen, das sage ich mir selber auch. Ich denk an ganz bestimmte Dinge, auch in meinem Leben. Da muss man gehen, da brauchst du jetzt nicht lange Lobpreis und Beten und alles. Das hat alles seine Berechtigung, aber es gibt Zeiten, da geht man. Und er ist wenigstens gegangen, ist gut danach kurz darauf untergegangen, weil er auf die Wellen geguckt hat, aber er ist wenigstens gegangen. Ich finde das stark. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, im Glauben bekennen, bevor wir dann beten. Paulus sagt zu der Gemeinde, zu Korinth, zum dritten Mal komme ich jetzt zu euch, und dann sagt er etwas, durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache festgestellt werden. Mit Sache ist das selbst hier in der Elberfelder Bibel, die ich hier benutzt habe, äußerst schlecht übersetzt. Sache. Da steht nämlich im Griechischen das Wort Rhema. In der uralten King James Übersetzung steht Word. Das hört sich schon besser an. Jedes Wort festgestellt werden. Hier ist das Wort Gottes gemeint. Paulus benutzt eben diese Aussagen vor Gericht als Bild für das Wort Gottes, und er benutzt dieses Zitat aus dem 5. Buch Mose und übersetzt das mit Rhema. Ein Rhema ist ein von Gott in die Situation hineingesprochenes Wort. Und er sagt, durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird das Rhema festgemacht. Wer sind die drei Zeugen? Noch ganz kurz, ich habe nur eine Bibelstelle und dann praktizieren wir das. Wer sind die drei Zeugen? Der erste Zeuge ist Gott selber, stimmt's? Sein Wort. Sein Wort bezeugt die Dinge. Wenn wir sein Wort nicht hätten, nützen die anderen Zeugen auch nichts. Sein Wort sagt, in seinen Wunden sind wir geheilt, zum Beispiel. Sein Wort sagt, er wird uns nie verlassen, in Bezug auf Finanzen auch, und versäumen. Er ist bei uns. Der erste Zeuge. Der zweite Zeuge, wer ist der zweite Zeuge? Nee, bist du selber. Jesus ist identisch mit seinem Wort. Das bist du. Du musst bezeugen, ja, das gilt für mich. Ich glaube das. Das ist das Wort Gottes für mich. Das nehme ich jetzt aufnehmen in sein Leben. Das ist Gottes Wort für mich. Wer ist der dritte Zeuge? Wir brauchen ja zwei. Zwei ist gut. Besser sind drei. So entnehme ich das. Wer ist der dritte? Nee. Richtig. Deine Geschwister. Matthäus 18, Vers 19. Wenn zwei eins werden auf Erden. Merkt ihr? Zwei eins werden, um was sie auch bitten, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Manchmal ist es gut, noch einen dritten dazu zu nehmen. Und wenn wir heute beten, wir geben gleich die Möglichkeit, dass ihr nach vorne kommt, egal was es ist. Das Gebetsteam wird sich dann hier hinstellen. Das Lobpreisteam wird im Background spielen. Und wir beten und die drei Zeugen sind da. Amen. Die drei Zeugen. Jesus, das Wort Gottes, der Heilige Geist, das nehme ich jetzt alles als eins. Du, indem du nach vorne kommst und glaubst, vielleicht sind da noch ein paar Zweifel, trotzdem kommst du nach vorne, du überwindest die Zweifel. Und die Beter, die sagen, okay, drei Zeugen. Durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird jedes Rema festgemacht werden. Amen. Halleluja. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet, hört mal, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Also wir müssen es bekennen. Hier steht ein griechisches Wort Homologia, gleichreden, das Gleiche sagen, wie Gott in seinem Wort gesagt hat. Halleluja. Amen. Das ist gut, ne? Das wollen wir praktizieren. Wir haben ja den Slogan gemeinsam, lebendig, unterwegs. Und ich habe jetzt nur mal den Punkt unterwegs genommen. Wir sind unterwegs, weg vom Glauben, weg vom Unglauben. Nicht klatschen. Weg vom Unglauben, hin zum Glauben, so wie es das Schild sagt. Nach oben. Wir wollen glauben. Amen. Und das wollen wir jetzt tun. Ich möchte für euch beten. Ja, und möchte euch einfach freisetzen von allem Unglauben und Kleinglauben. Aber es ist auch wichtig, dass ihr das nehmt und sagt, okay, ich möchte auch mir selber, ich habe heute wirklich die ganze Zeit auch zu mir selber gesprochen. Wollen wir kurz aufstehen? Ja, ihr lieben Lobpreiser, kommt ihr nach vorne. Ihr habt uns vorhin so super gedient und das werdet ihr jetzt wieder machen. Ihr werdet im Background ein bisschen spielen und dann auch da uns stärken im Glauben. Halleluja, Herr Jesus, danke, dass wir glauben dürfen, Herr. Danke für dieses wunderbare Vorrecht, Herr. Und ich bitte dich, dass dieses Wort auch so in unser Herz hineinkommt, als ein großes Vorrecht, glauben zu können, Herr. Was uns auch dann dahin bringt, wirklich Glauben zu praktizieren. Wenn es heute durch Gebete sind, vielleicht morgen durch andere Dinge. Ich bete für die, Herr, die herausgefordert sind, auch vielleicht morgen oder die nächsten Tage, Schritte des Glaubens zu gehen, weiterzugehen, aus dem Boot bildlich gesprochen auszusteigen, aus dem Wasser zu gehen. Und Herr Jesus, du sagst und Gott spricht jetzt, ihr könnt auf dem Wasser gehen. Ihr könnt Schritte gehen, wo euer menschlicher Verstand sagt, nein, das geht nicht. Und Gott spricht ganz konkret jetzt zu Menschen, die in solchen Situationen sind, wo sie nicht aus Spaß aus dem Wasser aussteigen, sondern auf dem Wasser gehen müssen, weil es einfach wichtig ist. Und der Herr sagt, wenn du auf dem Wasser gehst, wenn du Schritte tust im Glauben, Vertrauen auf mein Wort, dann bin ich bei dir. Wie ich damals bei Petrus war, ich stand vor Petrus, so stehe ich vor dir und du musst nur auf mich schauen. Schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf die Wellen, auf die Dunkelheit, auf den Sturm, den der Teufel in dein Leben hineingebracht hat, sondern schau auf mich. Ich bin die Ruhe im Sturm und ich will dich in meine Ruhe hineinnehmen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Bitte das Gebetsteam, dass ihr nach vorne kommt. Und wir wollen unseren Geschwistern dienen. Und Gott wird auch euch als Team, das möchte ich euch auch sagen, wenn ihr hier steht und mit anderen betet. Und vielleicht seid ihr auch selber in Situationen, wo ihr eigentlich Gebet bräuchtet. Gott sagt euch, geben ist seliger als nehmen. Ihr gebt heute. Und während ihr gebt, und das sage ich zu euch als Team, während ihr gebt, während ihr betet, wird Gott euch Gnade geben, auch in eurem Leben zu wirken. Halleluja. Und ihr dürft gerne nach vorne kommen. Wir nehmen uns Zeit zum Beten und Gottes Salbung ist hier. Gott wird antworten und reden. Amen.